Wie wird ein Mensch laut Bibel gerettet? Wie wird er vom Sünder zum Heiligen, vom Verlorenen zum Geretteten, von der ewigen Verdammnis zum ewigen Leben in Herrlichkeit oder von der Hölle zum Himmel, von irdischer Schwachheit zur geistlichen Kraft? Was kann man noch sagen? Von Finsternis zum Licht, von Satans Herrschaft zur Gottes Herrschaft und schlussendlich vom Kind Satans zum geliebten Kind Gottes. Wie funktioniert das laut Bibel? Was muss ein Mensch dazu tun? Was muss er leisten, um diesen Schritt zur Errettung zu tun? Man könnte schon meinen, und das tun auch viele Leute, man muss dann schon irgendwas Großes auch leisten und dazu tun, dass auch so eine große Sache passiert. Die Religion hat es den Menschen so vermittelt, aber es ist einfach nicht biblisch. Und die Bibel lehrt uns das, und da haben wir Schlüsselverse im Römerbrief, Kapitel 10. Ich lese da mal Römer Kapitel 10, Vers 5 und dann ab Vers 8. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Und das heißt, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben oder eben gerechtfertigt werden. Diese Dinge des Gesetzes, das ist das, was Mose sagte. Und ab Vers 8, was sagt jetzt die Gerechtigkeit des Glaubens? Da schreibt der Paulus, und was sagt sie, die Gerechtigkeit aus Glauben? Sie sagt, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, also das Evangelium. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Also dieses Evangelium, da geht es um die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Wer das glaubt und Jesus auch als Herrn bekennt, wird gerettet werden. In der Elberfelder heißt es hier, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. In der Schlachterübersetzung heißt es, mit dem Mund wird bekannt, um gerettet zu werden. Ist eigentlich das Gleiche, aber es trifft vielleicht den Nagel noch besser auf den Kopf. Und er sagt hier, es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Und das gefällt mir auch sehr gut, dass man da nicht irgendwo einen Unterschied machen muss, weil manche meinen, ja, die Juden, die sich da bekehrt haben, die sozusagen die Judenchristen, die werden noch irgendwas Besseres. Aber nein, es ist kein Unterschied. Jeder muss dieses Evangelium glauben und Jesus als Herrn bekennen. Egal ob Jude oder Grieche oder Heide oder Deutscher oder Bayer oder Chinese oder sonst was. Und dann sagt er hier, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Da ist nicht irgendwann, sage ich mal, jetzt ist der Himmel voll, jetzt machen wir die Tür zu. Nein, jeder, der den Herrn anrufen wird, um Rettung zu bekommen, wird auch gerettet. Und das sind immer so zwei ganz einfache Dinge, die da notwendig sind, dass ein Mensch gerettet wird. Und das ist einfach A und O wichtig für uns Christen, dass wir uns nicht wieder über den Tisch ziehen lassen von irgendwelchen religiösen Vögeln. Es ist der Herzensglaube, das heißt die Überzeugung, eine richtige Überzeugung von dem Evangelium und dann das entsprechende Glaubensbekenntnis dazu. Keine irgendwelchen Werke oder Gebote halten. Man glaubt manchmal gar nicht, dass es so einfach sein kann. Aber Jesus hat es uns so einfach gemacht. Die Werke hat er getan. Die Strafe hat er auf sich genommen. Den Fluch und alles, was Sünde betrifft, hat er auf sich genommen, damit es wir so einfach haben. Und die Menschen wollen es manchmal nicht so einfach, weil sie stolz sein wollen auf ihre Werke. Und das ist ein Problem. Deshalb werden viele nicht gläubig, weil, ja, das kann doch nicht sein, so billig kann man doch nicht wegkommen. Aber das ist genau das, was der Herr sagt, Überfluss der Gnade. Überragende, alles überstrahlende Gnade ist es. Und dieses Evangelium muss den Menschen gesagt werden. Wenn sie es annehmen, wird es gültig. Wenn sie es ablehnen, weil das kann ja nicht sein, ja, wie der Paulus einmal sagt, es ist ihnen eine Torheit, so ein Krampf, so ungefähr. Man muss doch Gesetz halten, man muss doch, keine Ahnung, irgendwelche anderen Heiligen und andere Götter noch dazu mitnehmen oder sonst was leisten. Aber ich glaube, einfacher hätte es Jesus fast nicht machen können. Also die zwei Dinge, Glaube und Bekenntnis, gehören unbedingt zusammen. Die beiden ergänzen sich. Allein zu glauben im Herzen ist gut. Aber damit dieser Glaube auch aktiviert wird, braucht er dieses Bekenntnis mit dem Mund dazu. Umgekehrt gesehen, das Bekenntnis allein ist auch gut, aber das Bekenntnis braucht auch diesen Herzensglauben, damit es nicht ein Geplappere ist, sondern dass diese Sache im Herzen auch Substanz bekommt. Ja, dass es lebendig wird, dass es einen Ausdruck bekommt. Dann sind nicht bloß leere Worte, sondern es sind Bekenntnisse, die mit dem Glauben übereinstimmen. Es ist der Glaube an Jesus und sein Opfer, das macht dich gerecht, und das Bekenntnis bringt es letztendlich zur Realität in deinem Leben. Es bringt das Ergebnis hervor. Es bringt deine Errettung hervor. Das Glaubensbekenntnis, das was im Herzen ist und du glaubst und du sprichst, das wird dir auch so werden. Und zur Errettung wird es dir sofort werden. Wenn der Glaube da ist und das Bekenntnis, dann springt der Funke über, dann geschieht diese großartige Wiedergeburt, das größte Wunder eigentlich überhaupt, dass du im Geist von Neuem geboren wirst, wieder lebendig wirst, ein Kind Gottes wirst, einfach nur eben, weil das Evangelium die Kraft in sich hat und weil der Herr da eine Gabe des Glaubens mit drauflegt. Aber da muss man sich auch fragen, auf welcher Grundlage muss ich nun glauben und bekennen? Weil durch viele verschiedene religiöse Gruppierungen und Strömungen und Meinungen könnte man da schon ein bisschen daneben kommen, wie auch viele daneben gekommen sind. Also muss dieses Ganze auf der Grundlage des Wortes Gottes, der Bibel und des Evangeliums vom Kreuz sein. Okay, wenn ich die Bibel nehme und ziehe irgendeinen einzelnen Vers raus, der irgendwie noch was anderes sagt, und baue da mein ganzes Glaubenshaus drauf, ist nicht unbedingt sicher, ob es der richtige Vers war. Also müssen wir schon das ganze Neue Testament ein bisschen mit hineinziehen, dass wir auf einem festen Fundament stehen, auf dem Evangelium vom Kreuz. Die Grundlage ist, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn zum Herrn über alles gemacht hast. Über alles ist Jesus der Herr. Er ist der Chef sozusagen, der Boss, der Capo. Gut deutsch gesagt. Alles ist ihm unterstellt. Und deshalb dürfen wir glauben, sollen wir glauben oder müssen wir glauben und auch bekennen, dass Jesus das ist. Und das haben wir auch gelesen in Römer 10, wir sollen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Aber ich möchte das einfach noch ein bisschen zentralisieren und sagen, bekenne, dass Jesus dein Herr ist. Ja, nur so allgemein, dass er der Herr ist, das weiß der Satan auch. Aber du sollst Jesus zu deinem Herrn machen, zu deinem Boss, Chef, zu deinem Capo, der das Sagen hat in deinem Leben. Dann bist du richtig dran. Damit ordnest du dich auch dem Herrn unter. Und so dienst du ihm auch viel einfacher. Weil Herr und Unterstellter, das war damals zu der Zeit eigentlich ganz normal. Ja, heutzutage wird ja jeder mit Herr betitelt. Aber der Chef, wenn man sagt, der Boss oder der Firma, der Abteilungsleiter, der hat eine bestimmte Autorität und auch Verantwortung. Und was der anschafft, wird getan. Und ihm ist man einfach unterstellt. Und so soll es auch für einen Christen sein mit Jesus. Weil bei vielen ist Jesus bloß der Hans Wurst, der das tun muss, was sie ihm anschaffen. Das ist das Herr- und Dienerprinzip oft einmal umgekehrt. Und dann stimmt es auch nicht mehr ganz. Also Jesus ist unser Herr. Das bekennen wir und glauben wir. Und so sind wir gerettet worden. In der Apostelgeschichte 16 ab Vers 30 gibt es so ein tolles Beispiel. Die Bekehrung vom Kerkermeister, der da in Panik geraten ist, als der Herr da dieses Gefängnis erschüttert hat und die Gefängnistüren aufgesprungen sind, die Fesseln von den Gefangenen abgefallen sind. Und dann hat er die beiden, Paulus und Silas, hier herausgeführt aus dem Verlies und hat gesagt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er hat sie Herren genannt, nicht mehr ihr Bastarde oder sonst was, ne, die Eingesperrten. Ihr Herren, ihr habt Panik geschoben. Und Paulus und Silas sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein ganzes Haus, also deine ganze Familie. Und dann haben sie ihm das Evangelium verkündet, heißt es hier, und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Also der Kerkermeister und alle, die in seinem Haus, haben das Evangelium gehört und haben sich bekehrt unterm Strich. Heißt es, und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich taufen und all die Seinen sogleich. Also sie haben ihm das Evangelium schon deutlich verkündet, mitsamt der Taufe auch. Und der hat geglaubt und hat mit dem Mund mit Sicherheit bekannt, das steht zwar jetzt nicht da, aber die Taufe ist auch ein öffentliches Bekenntnis. Ja, und er hat bekannt, dass Jesus der Herr ist und alle seine Familienmitglieder, sein ganzer Hausstand hat sich eben auch sogleich taufen lassen. Also die sind nicht automatisch mitgerettet, wie manche meinen. Da steht ja, ich und mein ganzes Haus, die in deinem Haus müssen auch glauben und bekennen und sich taufen lassen. Also nicht so ganz so billig geht es jetzt für die anderen nicht ab. Allerdings ist es so, dass die deine Familie, wenn du gläubig bist, schon auch über dich, über deine Wiedergeburt und deinen Segen mit Sicherheit profitieren und vielleicht auch früher oder später gläubig werden und sich auch taufen lassen. Also der gute Mann wollte einfach bloß wissen, hey, was ist jetzt das und wie kann ich auch gerettet werden? Er hat sich nicht gedacht, dass das so einfach geht, glaube ich. Er war ja auch mitten in dieser jüdischen gesetzlichen Gesellschaft und war vielleicht ein bisschen schockiert, dass das so einfach geht. Glaube an den Jesus und du wirst gerettet. Einfacher geht's nicht, oder? Also erst kommt die Predigt des Evangeliums, wenn wir jetzt die Reihenfolge mal nochmal aufzählen, weil das Evangelium erzeugt Glauben im Herzen. Wenn der Hörer es nicht ablehnt, vorausgesetzt, dann kommt das Bekenntnis mit dem Mund. Und dann auch noch die Tat der Taufe im Wasser auf den Namen Jesus. Und das Ergebnis ist Rettung, ewiges Leben, Sündenvergebung und Segen in seinem Leben. Okay, man muss auch noch dabei bleiben. Nicht heute glaube ich und bekenne und ab morgen ist mir wieder alles wurscht. Das passt dann nicht ganz zusammen. Nur wer echt gläubig geworden ist, der bleibt auch dabei. Kann man es gar nicht anders vorstellen. Also, in der Reihenfolge kommt der Glaube vor dem Bekenntnis, richtigerweise. Aber ich möchte jetzt da nicht ein Gesetz draus machen. Manchmal kommt auch erst das Bekenntnis, bevor der Glaube im Herzen erst so richtig zündet. Aber macht nichts. Ja, wenn das Richtige bekannt wird, wenn bekannt wird, dass Jesus der Herr ist und das nicht bloß irgendein religiöses Geplappere war, dann ist es ja durch das Bekennen auch wieder ein Hören, weil du hörst ja selber, was sagst, und dieses Hören, dieses Bekenntnisses der Wahrheit, das Bekenntnis zu Jesus, transportiert dieses Evangelium, dieses Wort in dein Herz und erzeugt dann den Herzensglauben und dann kommt tatsächlich ein richtiges Glaubensbekenntnis zustande und damit eine Wiedergeburt zum ewigen Leben, zur Errettung. Also, dass wir da nicht irgendwo sagen, ja, das muss genau so nach der und der Reihenfolge sein. Wir haben da schon ein bisschen Spielraum. Seine Gnade ist so groß, die Gnade hat einen Spielraum gegeben. Aber das Bekenntnis zu Jesus im Glauben, da gibt es keinen Spielraum. Das muss da sein. Sonst gibt es einfach auch keine Wiedergeburt und keine Errettung. Unser Gott, unser Vater hat durch seine riesengroße Gnade alles für alle Menschen vollbracht und bereitgestellt. Es ist alles bereitgestellt. Jesus ist gekommen, hat sich zur Sünde gemacht, hat die Sünde der Welt weggenommen, dass der Mensch eigentlich bloß noch das Gnadengeschenk in Empfang nehmen braucht. Und der Glaube ist es, der dieses Geschenk ergreift. Der Glaube ergreift und empfängt es. Und ganz wichtig, es ist immer seine Gnade. Es ist nicht unsere Glaubensleistung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Nicht, dass jemand meint, er muss jetzt da irgendwie ganz stark was leisten im Glauben. Jetzt kommen wir später noch mal drauf, da ist vielleicht noch interessanter diese Aussage. Aber er kennt einfach seine Gnade was und alles zur Verfügung gestellt. Er hat sich ja für uns geopfert. Wir haben es ihm ja nicht geschafft, er muss sich opfern. Er hat es für uns freiwillig getan. Und damit hat er uns beschenkt. Und wenn wir das im Glauben nehmen und uns dazu bekennen, wird es für uns zur totalen Realität. Römer 5,17 bestätigt das, was ich sage. Die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen durch den einen Jesus Christus. Hier spricht er von dem Überfluss der Gnade. Es ist nicht bloß eine Gnade, sondern es ist eine überfließende Gnade. So eine große Gnade, die, glaube ich, wir uns vom Verstand überhaupt nicht erklären und vorstellen können. Und er sagt hier, die Gabe der Gerechtigkeit, und dieses Wort Gabe könnte auch als Geschenk übersetzt werden. Und es hat uns geschenkt, diese Gerechtigkeit. Die gehört uns. Seine Gerechtigkeit haben wir geschenkt bekommen. Und er hat unsere Sündhaftigkeit von uns geschenkt bekommen, übergestülpt bekommen. Das war Gottes Idee zur Rettung für die Menschen. Das war eine gute Idee. Zur Rettung und auch dann zur Erfüllung der ganzen Verheißungen. Das ist alles dann noch mit inkludiert. Das ist das Nächste, wo wir jetzt dann draufkommen. Weil dieses Prinzip Glauben und Sprechen ist nicht nur für unsere Errettung anwendbar und gültig, sondern auch für alle anderen Verheißungen, um sie zu erlangen. Es ist genau das gleiche Prinzip. Ja? Nur der Verstand und unsere irdischen Sinne, die machen da unserem Glauben ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Ich sehe es aber nicht so, ich spüre es aber nicht so, ich weiß aber dieses und jenes. Ja? Da ist der Verstand einfach ziemlich verpolt. Kann doch nicht so einfach sein, das gibt's doch nicht. Aber wenn du dir Jesus anschaust, dann sehen wir, es ist so einfach. Und Jesus war ja auch als Mensch unterwegs und hat als Mensch das tun müssen und nicht als Gott. Und darum sehen wir, es ist für Menschen möglich. Und wenn du als Christ seinem Wort wirklich glaubst, wenn du ihm das abkaufst, was er gesagt hat, wenn du ihm abnimmst, ja, dass das tatsächlich die Wahrheit ist und nicht immer anzweifelst mit deinem verpolten Verstand und mit deinem logischen Denken oder mit deinem schlauen Wissen, dann wirst du vielleicht sogar danach handeln. Weil erst wenn du danach handelst, hat der Glaube einen Start gemacht. Solange du nicht nach dem Wort handelst, ist ja, der Startschuss nicht gefallen. Aber wenn du dieses Wort annimmst, wenn du es ihm abkaufst, dann wird dein Denken, dein Reden und dein ganzes Leben sich dann auch ausrichten. Kann gar nicht anders sein, weil sonst hast du es nicht geglaubt. Ein Zweifler, der richtet sich nicht danach. Ein Zweifler, ja, der hat immer Angst. Ob es stimmt oder nicht, könnte ja schief gehen. Das hat der Zweifler da hinten im Kopf. Weil er ist sinnesorientiert. Und bei dem war es nicht und hier war es nicht und schaut er dieses und jenes an. Und der Glaubende sagt, ich schaue mir das Wort an, ich schaue, was Gott gesagt hat, was Jesus gesagt hat und ich glaube ihm. Und aufgrund dessen rede ich und handle ich. Und das ist der große Unterschied. Es gibt so viele ungläubige Gläubige, aber wir wollen gläubige Gläubige werden, oder? Oder sein. Und wenn du das sprichst, was sein soll, ja, das Wort aussprichst, die Verheißung, deine Gebete sprichst du ja auch, ja, so klar. Du sprichst dein Gebet, weil sonst ist es kein Gebet. Aber du sprichst es in Gedanken, du sprichst es vielleicht leise im Flüsterton, vielleicht sprichst du auch manchmal mit lauter Stimme. Und ich sage dir eins, du darfst auch mal laut schreien beim Gebet, es ist nicht verboten. Gott hat kein Problem mit lautem Gebet oder mit einem Befehl, was du sagst, was geschehen soll. Also gib deinem Glauben einen starken, intensiven Ausdruck. Nicht so, naja, darf ich das überhaupt? So dieses, nicht hinten und nicht vorn, so ungefähr. Gib deinem Glauben einen starken Ausdruck. Von innen heraus, einen Nachdruck vielleicht, könnte man auch sagen. Sogar bis zum laut Schreien, was geschrieben steht. Oder dem Feind nochmal richtig eine anbrüllen, weil er brüllt uns auch immer an, der brüllende Löwe, oder? Dann dürfen wir auch mal brüllen. Du darfst auch öffentliche Bekenntnisse zu Jesus machen und zu dem, was er für dich getan hat. Ja, das ist nicht bloß ja, in deinem Gebetskämmerlein was. Man soll sich auch vor Menschen zu Jesus bekennen und zu dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Menschenfurcht ist ja, ein mächtiges Blockierwerkzeug, das ist vom Teufel. Genier dich nicht immer vor Menschen. Aber gut, sei ein bisschen weise, Weil es gibt Leute, die drehen das Wort im Mund um. Da ist besser, du sagst nichts. Aber wie heißt es mal? Predige das Evangelium zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit, sagt der Paulus an den Timotheus oder Titus. Also manchmal ist die Zeit gelegen und manchmal ist es vielleicht sogar ungelegen. Aber okay, jeder muss es zum Hören bekommen. Und Menschenfurcht ist eigentlich Unglaube oder Angst. Ja, aber die müssen wir ein bisschen überwinden, diese komische Scheu ablegen. Das heißt, es wird oft gesagt in christlichen Kreisen, bekenne es vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und da ist was dran. Das Glaubensbekenntnis vor der sichtbaren Welt, das heißt vor Menschen, und die unsichtbare Welt vor den Geistern. Egal ob die Engel des Herrn oder vom Herrn selber oder auch vor Mächten der Finsternis, weil dein Bekenntnis ist ein Schlag ins Gesicht für diese finsteren Burschen. Und das sind Volltreffer. Das sind wirkliche Volltreffer. Da kannst du gar nicht daneben hauen. Genau. Deshalb machen wir ja im Lobpreis zum Beispiel Bekenntnisse. Viele Lieder sind Texte, die einfach Bekenntnisse ablegen. Wir machen im Gebet, wir machen Proklamationen des Wortes. Auch in der Taufe legen wir Bekenntnis ab. In der Tat und vielleicht auch mit dem Mund. Ja, oder Glaubens- und Liebeswerke, die du tust, sind auch Bekenntnisse zu Jesus. Jesus hat es uns ja vorgemacht, als der Feind ihn bedrängte mit seinen Lügen, dann hat ihm Jesus immer wieder die Wahrheit ins Gesicht gesagt, was wirklich geschrieben steht oder was jetzt in der Situation das Wort des Geistes ist. Als der Satan ihn auch mit einer Bibelstelle konfrontiert hat, die aber eigentlich in der Situation total verdreht war. Und Jesus sprach immer das aus, was die Wahrheit ist und was geschehen soll. So hat er es immer gemacht. Und diesen Glauben, den er uns vorgemacht hat und vorgelebt hat, den sollen wir auch praktizieren und lernen. Dieses Prinzip, dieses göttliche Prinzip des Sprechens im Glauben ist Gottes Idee. Das müssen wir wissen. Es haben nicht irgendwie Glaubensprediger erfunden. Es hat nicht Kenneth Hagin erfunden. Es hat Jesus erfunden. Sprich, und es geschieht. Aber unser verpolter Verstand, der spreizt sich da dagegen. Ungefähr, das kann doch nicht sein. Aber es ist wirklich so. Jesus hat diese Art des Glaubens gelehrt. Und diese Glaubensworte setzen eben diese übernatürlichen Kräfte des Reiches Gottes frei. Aber da müssen wir dran arbeiten, damit es auch wirklich voll im Glauben gesprochen wird und nicht im Zweifel und nicht in der Angst und nicht in Wankelmütigkeit. Da haben wir was zu lernen. Ich sage mal, das ist die hohe Schule des Glaubens. Das ist schon ein Level, aber wir müssen es mal wieder hören, ja, dass wir wissen, wo wir hinarbeiten, damit uns nicht die Butter vom Brot genommen wird. Bei Jesus heißt es zum Beispiel in Matthäus 8,16, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Wie hat er es gemacht? Mit seinem Wort. Er hat den Geistern befohlen, dass sie aus den Menschen ausfahren sollen und sie mussten es tun, weil er Glauben hatte. Es war Autorität in seinem Wort. Mit seinem Wort, nicht mit einem Wort, irgendeinem Wort, sondern mit seinem Wort. Das heißt, mit dem Wort des Glaubens, mit dem Wort der Autorität, weil Jesus glaubte seinem Wort. Er glaubte selber, dass das geschieht, was er sagt. Er glaubte, dass das, was er befiehlt, geschehen wird. Ganz einfach. Und da mussten die Geister ihm gehorchen. Ich habe da noch eine Stelle, Matthäus 17, ab Vers 18. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Das ist der Junge, den die Jünger vorher nicht freimachen konnten. Und dann heißt es hier weiter, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Also heftig, die Jünger hatten da jetzt ein Problem. Wir haben auch den Dämonen befohlen, aber es hat nicht geklappt. Und der Jesus sagte, wegen dem kleinen Glauben, weil wenn sie nur Glauben hätten, so groß wie ein Senfkorn, dann könnten sie sogar einen Berg befehlen von hier nach dort und er würde sich hinwegheben. Also in meiner Bibel steht da als Anmerkung bei dem kleinen Glaube, Unglaube ist in vielen alten Handschriften ist Unglaube reingeschrieben. Und es ist mit Sicherheit richtig, Unglaube. Kleinglaube, das Senfkorn ist auch nicht groß, ne? Also eher kein Glaube und vor allem kein Glaube an ihre eigenen Worte. Sie haben nicht geglaubt, dass sie die Autorität haben. Sie haben es zwar Jesus nachgemacht und das ist ein Unterschied. Mache ich jetzt jemandem was nach, probiere es auch mal oder weiß ich sicher, dass ich mit meinen Worten diese Autorität habe und dass dieser Geist mir gehorchen muss. Das ist ein Unterschied. Daran muss man arbeiten. Als Christ sollen wir Glauben an unsere eigenen Worte entwickeln und Glauben und Wissen an unsere eigene Autorität, die wir ja haben in der Position in Christus. Es muss entwickelt werden, weil ja, meistens wird bloß immer Herr, bitte mach hier und Herr, bitte mach da. Und da kommen viele gar nicht auf die Idee, dass ihre eigenen Worte es sind, denen sie glauben sollen. Es ist gut, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben, an das Wort Gottes zu glauben, ist alles super richtig. Aber da hören wir nicht auf. Wir müssen lernen, dass wir an unsere eigenen Worte, die wir sprechen, die wir befehlen, was geschehen soll, dass wir da Glauben reinsetzen und auch natürlich an und ist, wenn wir beten, dass der Herr uns hört und dass er unsere Gebete beantwortet. Da ist der Erfahrungsglaube oft das größte Hindernis. Wenn es schon ein paar Mal nicht geklappt hat, dann hat man da irgendwo im Hinterkopf ein Fragezeichen des Zweifels. Also erkenne, wer du in Christus bist. Du bist ein Teil seines Leibes. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Kind Gottes. Und Gott möchte mit dir und mir, mit all seinen Kindern zusammenarbeiten. Das ist ein ganz anderer Aspekt, oder? Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Wir sind ja sein Teil hier auf dieser Erde. Er ist ja in den Himmeln und wir sind auf der Erde. Also braucht er uns. Er möchte mit uns zusammenarbeiten. Er möchte mit uns das Evangelium verkünden. Er möchte mit uns Dämonen austreiben. Und er möchte mit uns heilen und so weiter. Den Segen Abrahams auf die Erde bringen. Du und ich und alle Christen, die wir von Neuem geboren sind, wir sind geistliche Wesen geworden durch diese Wiedergeburt. Und im Geist sind wir wieder lebendig geworden. Und die meisten Christen nehmen sich als so ganz normale Menschen, wie jeder andere auch war, seelisch und körperlich. Im Geist, wo haben wir den? Den sehen wir nicht, den spüren wir nicht. Darum nehmen sich auch die Christen nicht als geistliches Wesen wahr. Das ist, ja, die Logik hat diese geistlichen Dinge wegrationalisiert unterm Strich. Aber es ist die Wahrheit, dass du ein geistliches Wesen bist, ein geistliches Wesen, von Neuem geboren im Geist, lebendig gemacht im Geist. Du bist zwar noch in einem irdischen Körper, dein Haus hier auf der Erde, aber ich sage bewusst noch, weil irgendwann wird auch der Körper umgewandelt in einen Geistleib und dann wird es leichter, wird es ein bisschen einfacher. Dann ist uns die geistlichen Dinge genauso real bewusst wie die irdischen. Aber ich sage es deshalb, dass wir uns wieder als geistliche Wesen wahrnehmen müssen, weil wir dann wissen, dass wir aus dem Geist heraus diese Autorität haben. Aus dem Verstand heraus kann man klappen, aber auch nicht. Aber wenn es aus dem Geist herauskommt, wenn diese Glaubensworte aus deinem Geist hervorkommen, inspiriert vom Heiligen Geist, ja, dann gibt es nicht mehr einen Zweifel, dann gibt es nicht mehr, wird es oder geht es nicht, oder fährt der Dämon aus oder fährt er nicht aus. Die seelisch inspirierten, verstandesinspirierten Worte haben einfach nicht die Power, wie die aus dem Geist inspiriert sind. Ja, haben wir wieder bei der hohen Schule des Glaubens. Und ich sage, höre mal einfach ganz tief in dich hinein. Ja, nicht in deinen Verstand hinein, was der dir sagt und was gelernt hast, was gelesen hast, sondern höre mal ganz tief in deinen Geist hinein, in dein Innerstes. Das ist ein bisschen eine Übungssache. oder vielleicht auch einmal während dem Sprachengebet dahin sich zu fixieren, wo das Sprachengebet aufsteigt in dir. Ja, dass du deinen Geist entdeckst, dass du den wach kitzelst. Ja, und höre mal, was der Heilige Geist da deinem Geist gegeben hat oder dich inspiriert hat. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist zu unserem Geist spricht. Ja, das müssen wir ein bisschen mehr in Betracht ziehen. Weil eben der Heilige Geist unser Helfer ist und er möchte eben mit uns zusammenarbeiten. Und Jesus hat gesagt, er wird uns verkündigen, was er im Himmel beim Vater hört. Und dann sagt er dir genau für die Situation das Richtige. Und dann sprichst du das aus, nimmst es im Glauben und dann setzt es diese Herrlichkeit frei und es wird geschehen, was du gesagt hast. Weil es vom Geist Gottes inspiriert war und nicht bloß du dir in deinem Kopf zusammengereimt hast. Also das müssen wir ein bisschen mehr in Betracht ziehen, das Lernen und Hören, was im Geist ist. Und dann wird die Sache mit Jesus erst wieder mal so richtig interessant. Gut, ja, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, wenn wir geistlichen Glauben haben, also aus dem Geist inspirierter, dann wird geschehen, was wir sagen und was wir bitten, empfangen wir. Dann wird es nicht mehr unmöglich sein, dann wird nicht mehr der Zweifel irgendwo aus dem Loch herauskriegen und sagen, ist aber nicht, geht aber nicht, kann aber nicht sein oder bei dir doch nicht. Dann ist dir das klar, weil dann, ja, dann, wie soll ich das sagen? Dann ist es vom Heiligen Geist untermalt vielleicht, kann man so sagen. Dann hat es viel mehr Power, viel mehr Glaubensfundament, als wie wenn wir es eben im Verstand uns zusammenfünfeln. Jesus hat ja gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Ja, Markus 9, 23, kannst du es nachlesen. Und der Herr steht einfach einmal zu seinem Wort und der Herr steht auch zu den Worten eines Glaubenden. Weil Glaube ehrt unseren Herrn Jesus. Glaube erfreut unseren himmlischen Papa. Wir können ihm keine größere Freude machen, als wie, wenn wir ihn glauben. Da gehen im Himmel alle Lampen an, wenn einer einen Glauben auf den Tisch bringt. Es ist einfach Gottes Art, die Dinge durch Worte des Glaubens zu tun. So hat er gerade die ganze Schöpfung erschaffen. Er sprach und es wurde. Ja, wie hat der Prediger mal gesagt, wie der Vater so die Buben, also wie der Papa so auch die Jungs. Ja, das will unser himmlischer Papa. Wir sollen ihn als Vorbild nehmen und Jesus als irdisches Vorbild. Und so soll man es nachmachen. So soll es funktionieren. Wenn du Markus 11, 22, 23 liest, da ist es genau so beschrieben. Jesus sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Oder eigentlich richtiger übersetzt, habt Gottes Art des Glaubens. Es kommt so gut rüber. Habt die Art des Glaubens, wie Gott sie hat. Er spricht und es geschieht. Und dann sagt Jesus weiter, wahrlich, ich sage euch. Und wahrlich, wirklich, das ist eine Aussage. Das sagt er nicht umsonst, weil er weiß, die Menschen zweifeln das an. Darum sagt er, wahrlich, wirklich, ich sag's euch. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dann wird es werden. Das immer wieder. Glauben, dass geschieht, was er sagt. Wir sollen glauben, lernen, dass genau das geschieht, was wir sagen. Ja, man tut leicht zu glauben, was Gott sagt, aber er sagt hier, wir sollen glauben, was wir sagen. Und was passiert? Es wird geschehen, es wird werden. Okay, wir brauchen ja nicht gleich Berge versetzen. Selbstverständlich wäre es möglich, aber Jesus hat es halt einfach mit diesem Berg als Beispiel benutzt, um darzustellen, es ist tatsächlich alles möglich für einen Glaubenden. Aber wir sind nicht dazu bestimmt, jetzt irgendwo die ganzen Berge durcheinander zu bringen, dass die Landkarten nicht mehr stimmen oder so. Es ist nur ein Beispiel. Aber wir sollen die Dämonen austreiben, Menschen von Gebundenheiten lösen, Kranke heilen, den Segen freisetzen und das Evangelium verkünden. So wäre das gedacht. Ich möchte aber jetzt den Druck ein bisschen rausnehmen, nicht, dass jemand jetzt da ein Problem kriegt und unter Druck kommt. Puh, jetzt muss ich aber alles ja, da rumschieben mit meinem Glauben. Selbst der Paulus hatte nicht immer allen Glauben, um Berge zu versetzen. Es ist halt einfach dieses Extrembeispiel von Jesus, dass tatsächlich das auch möglich wäre. Paulus schreibt im 1. Korinther 13, 2, und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe oder hätte, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe, so bin ich nichts. Also er hat auch nicht immer. Und wir wissen ja, Paulus hat schwierige Zeiten mitgemacht. Es ist nicht so einfach. Das möchte ich damit sagen. Aber es ist trotzdem richtig, Glauben in seine eigenen Worte reinzusetzen. Aber wie gesagt, es ist nicht das Wichtigste, sagt hier der Paulus. Die Liebe steht noch drüber. In der Liebe zu wandeln ist das A und O. Und ja, Glaube und Liebe, die gehören auch zusammen, die beißen sich nicht gegenseitig. Das ist so, diese Wahrheit mit diesem Glauben, das geschieht, was wir sagen, diese Wahrheit, die Jesus hier lehrte. Da muss man viel drüber nachdenken und meditieren und drauf rumkauen, um wirklich Glauben zu entwickeln. Du kannst es ja auch mal probieren, du wirst merken, da stellt sich alles Mögliche quer, was ich noch querstellen kann in deinem Kopf oder in deinem Inneren, weil dann probiert man es einmal und dann funktioniert es nicht gleich. Dann kommt der Zweifel und dann kommt der Satan und sagt, das ist doch gar nicht so. Aber dann entscheiden wir uns. Ja? Das ist jeden sein Teil. Entscheiden, trotzdem zu glauben, was Jesus gesagt hat, und trotzdem zu sprechen im Glauben, so viel Glauben hineinlegen, wie du gerade hast, weil dann wird es mehr. Was nicht trainiert wird, verkümmert. Das ist wie bei einem Muskel. Ja, wenn der Muskel noch schwach ist und vielleicht 3 Kilo hebt, man kann auch sagen, er funktioniert nicht mit dem 10-Kilo-Stück da. Wenn er aber trainiert wird, und immer mehr, dann hebt er irgendwann auch das 10-Kilo-Gewicht oder so ähnlich. Und so ist es auch mit dem Glauben. Der Glaube muss aktiviert werden, muss trainiert werden. Ja, da tut vielleicht auch mal der Muskel weh. So kann da auch der Glaube vielleicht einmal ein bisschen seelische Schmerzen verursachen, wenn es nicht gleich so funktioniert. Aber die Frage ist, welche Zielsetzung hast du? Wie der trainiert, der unbedingt dann einmal dieses schwere Gewicht heben will, von mir aus an einem Wettkampf teilnehmen will oder so, ist mir egal. Genauso dürfen wir Christen uns das als Zielsetzung machen. Wir wollen aber dahin kommen, dass wenn ich sage, sei geheilt, der auch schlagartig geheilt wird. Ja, zweifle nicht an deinen Worten. Zweifle nicht an Gottes Worten. Wenn der Glaube aus deinem Geist herauskommt, wie wir vorher schon gesagt haben, in den Geist hineinbohren, hineinhören, dann wird auch das funktionieren. Wenn es nur aus dem Kopf, aus dem Verstand ist, wird es schwer. Es ist zwar nicht schlecht, diesen Glauben aus dem Verstand, immer besser wie keiner, ja. Aber so richtig aus dem Geist ist das Ziel. Und da hilft dieses Sprachengebet schon ungemein. Da wird der Glaube erbaut, sagt uns die Schrift. Dein Geist wird aktiviert, freigesetzt, trainiert, stark gemacht. Judas 1,20 bestätigt es. Er sagt hier, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Genau das ist es. Und wenn wir es einmal so nennen, wie der Prediger, den wir jetzt da auf WhatsApp angehört haben oder YouTube, jetzt tun wir einfach einmal so, als ob das Wort von Jesus wahr wäre und stimmen mit diesen Wahrheiten einfach einmal überein, oder? Ohne Hinterfragen, ohne Zweifeln. Jetzt tun wir einfach einmal so und sagen wir, ja, es ist so. Da fängt dein Glaube an. Da fängt er erst an. Ja, es ist so. Ganz einfach. Sprich und glaube, das geschieht, was du sagst. Es ist ja einfach zu einfach, um das zu glauben, oder? Kann doch gar nicht sein. Wie soll das geschehen? Wo soll denn das herkommen? Kann doch gar nicht sein. Aber wenn du dir Jesus anschaust, was er alles getan hat mit seinen Worten, so hat er es praktiziert und so hat er es getan und so hat er es gelehrt. Er hat nicht gelogen. Wie gesagt, aber sieh es als einfach an und mach nicht wieder so diese Glaubensleistung draus. Oh, jetzt muss ich aber fest glauben. Dann ist es rein der Verstand. Lass es aus dem Geist hervorkommen. Dann wird geschehen, was du sagst, weil Jesus nicht gelogen hat. Leg einfach deine Überzeugung da rein und wisse, es ist Gottes Wille, dass du und ich, dass wir das praktizieren. Er hat es so gesagt und er meint es auch so. Er meint so, was er gesagt hat. Wenn du dir die Wunder von Jesus anschaust, die er mit seinen Worten vollbracht hat, dann sind Blinde sehend worden, Lahme sind wieder gegangen, Aussätzige wurden gereinigt, Dämonen fuhren aus, verkrüppelte Gliedmaßen wurden gerade, Blutungen wurden gestoppt, Wasser wurde zu Wein und der Petrus ging sogar auf dem Wasser, oder Jesus sowieso. Und die Winde und die Wellen gehorchten auch noch seinen Worten. Nur weil er sagt, Wind sei still, schlagartig, husch, Wind weg, Wasser beruhigt sich. Die Worte in dem Sinn bewirken gar nichts. Aber da kannst du hinblasen auch und sagen, Wind, ich blase dich jetzt weg, da wird nichts passieren. Aber diese geistlichen Worte, die haben Autorität, weil da steht der ganze Himmel dahinter, hinter deinem Geist. Darum bist du ja von neuem geboren. Diese Worte haben ihren Ursprung in deinem Geist und dein Geist steht mit dem Himmel in Verbindung. Darum kann das geschehen. Auch eben durch Worte von gläubigen Menschen und nicht nur durch Jesus. Die Jünger haben auch durch Worte geheilt. Petrus sagte zum Aeneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Das ist einfach, ja, geistliche Power. Ja, wenn dein Arzt zu dir sagt, steh auf und mach dir dein Bett, dann tut sich nichts. Beim Arzt, da kriegst du eine Tablette und eine Spritze und eine Operation, das wieder funktioniert, wenn es gut geht, aber nicht die Worte. Ja, er kann dir vielleicht Worte machen und sagen, ja, das kriegen wir schon wieder in den Griff mit der und der Behandlungsmethode, aber die Worte an sich bewegen nichts. Aber die Glaubensworte aus dem Geist, die setzen das Himmlische frei und im Himmel ist alles möglich, durch geistliche Kraft ist alles möglich. Der Petrus auch, als die Tabitha gestorben ist, er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf, das war's. Und sie aber schlug die Augen auf und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Apostelgeschichte 49. Geht's einfacher. Der wusste, was der Geist Gottes in seinem Geist sprach. Er hat ja vorher gebetet, wahrscheinlich hat er erst den Herrn gefragt, wie er es jetzt machen soll. Und tatsächlich, genau so ist es geschehen. Er sprach und sie war wieder lebendig. Konnte wieder nähen und Kleider machen für die Leute. Das war ihr Job. Es sind Worte und auch unsere Worte, wenn wir im Glauben sprechen. Denk einfach darüber nach. Da müssen wir viel nachdenken, da muss man sich Zeit nehmen. Das ist, wie ich vorher schon sagte, so ein Trainingsfeld. Aber es wäre so wichtig für die Christenheit. Diese Glaubensworte aktivieren die Wunderkräfte des Heiligen Geistes. Oder auch im Bittgebet. Da muss auch mehr Glaube wieder reingelegt werden und aus dem Geist herausgeholt werden. Weil man nicht einfach bloß, ja, beten wir mal, schauen wir mal irgendwo, ob der Herr hört oder was tut oder nicht. Das ist Beckenbauer-Methode. Die hat eigentlich mit der Bibel nichts zu tun, weil Jesus anders gelehrt hat. Die Errettung geschieht in dem Moment, wo der Mensch ein Glaubensbekenntnis, ein echtes Glaubensbekenntnis ablegt. Ja? Und genauso ist es auch bei anderen Dingen. Glaube und Bekennen, Glaube und Sprechen. Ja, sicher, es ist jetzt mit Heilung oder bis hier war Totenauferweckung oder Dämonen austreiben, vielleicht ein bisschen eine höhere Hürde, weil man da ja dann was sehen kann, ob was passiert oder nicht. Bei der Wiedergeburt ist ja nicht gleich sichtbar. Vielleicht spürt derjenige, der wiedergeboren ist, gleich oder zumindest in der nächsten Zeit, mit Sicherheit. Aber eben bei Heilung oder Dämonen austreiben und passiert nichts und sieht man nichts, dann wird es vielleicht schon ein bisschen happig oder könnten die Zweifel wieder überhand nehmen. Aber bei Jesus, und er ist halt einfach unser Vorbild, ist es immer ziemlich zeitnah geschehen, weil Jesus einfach glaubte, dass das jetzt geschieht, was er sagt und nicht erst irgendwann. Und das sollte auch ein bisschen unsere Glaubenseinstellung sein. Also es muss ja nicht immer sofort sein, dass man, obwohl es das Ziel wäre, aber zeitnah sollte doch was geschehen. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen vermessen, aber es wäre richtig. Wir sollen glauben, dass es geschieht, wenn wir beten und wenn wir sprechen oder wenn wir die Hände auflegen. Wie gesagt, diese Beckenbauer-Methode, schauen wir mal, dann sehen wir es schon, ist nicht einfach eine Glaube, da ist sehr viel Zweifel mit drin. Und der sollte ausgemerzt werden. Jesus sprach zum Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde, Matthäus 8, 13. In jener Stunde ist es geschehen. Okay, die haben damals noch nicht irgendwie eine Armbanduhr oder ein Handy in der Tasche gehabt, da man genau Stunde und Sekunde ablesen konnte. Aber es war zumindest zeitnah. In jener Stunde, also die Stunden kannten die Leute damals auch. Oder Matthäus 9, 22. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Das ist auch sehr zeitnah. Das war, glaube ich, die Frau mit dem Blutfluss. O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Auch von jener Stunde an. Von der Zeit an, als Jesus sprach, als Jesus die Hände auflegte oder als die Frau Jesus am Saum seines Gewandes berührte, von dem Moment, ich glaube, die Frau vom Blutfluss, da heißt es, und sie merkte an ihrem Leib, sie hat es gespürt, diese Kraft, dass Heilung geschehen ist. Der Glaube, sagt immer Jesus, dein Glaube ist groß. Ja, jetzt geschieht dir, wie du willst, wie du geglaubt hast. Dein Glaube hat dich geheilt. Also das sehen wir, Glaube ist einfach wichtig, um von Jesus, von Gott zu empfangen, um Wunder zu sehen, um ja, Glaube zu empfangen und Glaube, dass geschieht, was du sagst oder was du bittest. Es ist immer ein bisschen einfach, wenn man betet und ist nichts passiert, ja, wird dann schon noch, schauen wir mal, so wird irgendwie, es ist aber auch billig. Aber gut, wenn es einfach noch nicht stärker ist, der Glaube, oder nicht mehr weiß, ist es ja noch legitim. Aber wir sollen eben da ein bisschen ja, dran schrauben, dass wir da in eine höhere Ebene des Glaubens kommen. Ja, die Bibel spricht auch mal von einer höheren Stufe des Glaubens, wo man kommen kann. Da arbeiten wir dran. Wenn ich den Hegel nochmal wieder lese, das hat einfach mit Leuten zu tun gehabt, da wusste er, das wird nie was mit demjenigen, weil der einfach nicht glaubt und weil er vor allem dann mit seinem Mundwerk immer das Gegenteil sagt. Und das muss zusammenpassen, Glaube und Bekenntnis. Wie gesagt, Jesus, unser Vorbild im Glauben, der glaubte, dass eben geschieht, was er gerade sagt. Da gab es keine Bedenken und keinen Zweifel und sonst was. Aber ich muss einschränken, Jesus hatte natürlich einen Riesenvorteil gegenüber uns oder den anderen Menschen. Weil in seinem Herzen war noch nie eine Sünde, da war noch nie eine Lüge, da war noch nie ein Zweifel, weil er das adamitische, sündige Blut nicht in sich hatte. Ja, da ist ein Vorteil, okay. Aber das heißt nicht, dass es dann bei uns, dass wir chancenlos sind, weil durch die Wiedergeburt sind wir ja auch aus dieser adamitischen Erblinie herausgenommen und sind gerechtfertigt worden, haben seine Stellung bekommen, also können wir uns da nicht mehr rausreden. Das Einzige ist, dass unser Verstand immer noch den alten Zopf in sich trägt. Und deshalb sagt die Bibel auch von der Erneuerung des Sinnes, von Umdenken, von Zweifel zum Glauben oder so, ne? Von der Lüge zur Wahrheit. Auf jeden Fall ist der Glaube notwendig und dann können auch die Heilungen und Freisetzungen, die Wunderwirkungen durch den Heiligen Geist geschehen. Okay, es gibt auch Gebetsanliegen, da wo jetzt nicht sofort alles sichtbar werden kann. Ja. Aber seit dem Gebet des Glaubens kommt der Stein ins Rollen. Da bewegt sich was, da bewegt sich das dahin, dass deine Verheißung, deine Sache zustande kommt. Ja, da dauert es manchmal ein bisschen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, wie es war, um einen Ehepartner betet, dann macht es nicht Wumm und dann steht die Frau oder der Mann vor dir, sondern ist es ein Prozess, dass sich die Wege kreuzen und dass man irgendwo. Aber der Glaube ist notwendig. Der Glaube bringt Gottes Hand zur Bewegung. Und so empfangen wir aus seiner Fülle. Es ist für uns alles von Gott bereitgelegt, um es abzuholen. Wir müssen Gott nicht erst überreden oder überzeugen, uns zu segnen, uns dieses und jenes zu geben, weil es ist Gottes Wille, dass er uns segnen will und dass er uns das geben will, was wir brauchen, dass wir errettet werden und dass wir gesund sind oder geheilt werden, dass wir aus seiner Gnade empfangen. Das ist Gottes Wille. Wie 1. Johannes 1,16 sagt, Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Und dann haben wir wieder bei der Gnade. Es ist alles Gnade. Es ist nichts zu verdienen. Du kannst da nicht einen Blumentopf verdienen, wie man so schön sagt. Aber du kannst das schenken lassen. Du kannst das schenken lassen. Und das macht es dem Glauben auch ein bisschen leichter. Ich lasse mich schenken. Da kann ich viel leichter glauben. Der Herr will es mir ja geben. Er ist ja für mich am Kreuz gewesen. Er hat ja meine Krankheiten getragen. Er hat ja meine Widersacher und Feinde bereits besiegt und entwaffnet. Und das ist die Fülle Christi. Und das sagt auch der Paulus im Römer 15, 29. Ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Er wusste, er bringt ihnen Segen nach Rom. Er bringt ihnen die Fülle Christi mit. Das ist eine Aussage, das ist eine sehr kühne Aussage. Ich weiß aber, dass ich mit diesem Segen komme. Obwohl der Paulus oft einmal nicht im Segen gekommen ist zu den Gemeinden, sondern weil er selber manchmal fix und foxy war. Und die Gemeinden haben ihn erst einmal wieder aufgebaut und aufgerichtet. Das kommt auch vor. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Gläubige in der Fülle des Segens Christi kommt und den auch weitergibt und einfach den Segen fließen lässt aus dem Geist heraus. Und es soll unseren Glauben aktivieren, es soll ihn aufbauen, weil Glaube heißt, vertraue in sein Wort und vertraue auch in dein Wort. Leg Vertrauen endlich einmal rein. Leg es einfach rein. Ja, der Herr sagt, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wenn du bittest, gibt dir der Herr. Du empfängst zur selben Stunde und es wird dir werden. Das ist die Aussage, die uns die Bibel, oder besser gesagt Jesus gegeben hat, Gott selbst, der Sohn Gottes gegeben hat, nicht bloß die Bibel, weil das kann da jemand meinen, also bloß ein Buch, altes. Nein, er selber hat es gesagt und in der Bibel ist es aufgeschrieben worden. Also leg deinen Glauben auf den Tisch, feg den Zweifel aus, weil der Zweifler wird nichts empfangen. Er ist ein wankelmütiger Mann, sagt Jakobus 1, 5 und 6. Und der wird nichts empfangen, Vers 7. Jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Also wir sollen beständig sein im Glauben. Nicht immer, er sagt vorher, das ist wie eine Meereswoge. Einmal hü und einmal ho. Einmal glaube ich und einmal sage ich wieder, dass ich es nicht glaube oder so. Also beide Sachen bleiben. Okay, die Zeit ist fortgeschritten, ich bin auch fertig. Dann wollen wir den Herrn preisen. Shiri Bratuela Rabara Shiri Bratuela. Shiri Bratuela, du bist der Herr Jesus, du bist der Beste. Du bist der, der auf dem Thron sitzt und regiert. Das Lamm Gottes und alle Feinde sind unter deine Füße getan, Jesus. Alles ist unter deine Herrschaft gestellt. Preis und Ehre dir, Jesus. Der ganze Himmel gibt dir die Ehre, Jesus. Und wir geben dir die Ehre von der Erde aus. Wir beten dich an, Herr. Weil die Erde heißt, es ist der Schemel deiner Füße. Halleluja, du. Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Du bist der Herr. Du hast zurückerobert, zurückgekauft, was Adam verloren hat, verspielt hat. Du hast es zurückerkauft mit deinem Blut. Du hast die Erde getränkt mit deinem Blut, Jesus. Die ganze Erde ist getränkt mit deinem Blut. Und das heißt Eigentum unseres Herrn Jesus Christus. Und alles, was auf der Erde ist, ist unterstellt deiner Herrschaft, Eigentum unseres Herrn Jesus Christus. Alles ist getränkt und besprengt mit dem Blut Jesu Christi. Halleluja. Die Sünde der Welt ist weggenommen. Das Lamm Gottes hat die Sünde der Welt weggenommen. Wir proklamieren diese Wahrheit über den ganzen Erdkreis, über alle Nationen, über alles proklamieren wir. Das Lamm Gottes hat die Sünde der Welt weggenommen, die Erde getränkt mit seinem kostbaren Blut. Es ist bezahlt. Halleluja. Danke, Herr. Es ist dein Blut, das besser redet als das Blut Abels. Dein Blut redet, dein Blut spricht, dein Blut sagt, Sünde getilgt, gerecht gemacht. Zurückgekauft, erlöst, Freiheit. Danke, König Jesus. Danke, Jesus. Der Sieg ist des Herrn. Der, der uns den Sieg gibt, das ist Jesus. Haben wir vor kurzem die Predigt gehabt. Der Herr gibt uns den Sieg. Der Herr gibt uns den Sieg. Seinen Sieg, den er bereits errungen hat, ist uns zu eigen gemacht. Wir tragen seine Waffenrüstung. Die Wahrheit und die Gerechtigkeit und das Heil und den Glauben und das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Da sind wir gerüstet, siegreich. Siegreich in der Position in Christus Jesus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Halleluja, danke Herr. In dir sind wir im neuen Bund, im besseren Bund, im vollkommenen Bund. Und du bist unser Bündnispartner. Der Stärkere im Bund bist du, Herr. Und ist Gott für uns, wer soll gegen uns sein? Wie heißt es, weder Tod noch Leben, noch Engel noch Gewalten, nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Nichts, alles Böse und Irdische, es kann uns nicht trennen von seiner Liebe. Und seine Liebe fließt in unser Leben. Und seine Liebe verändert die Situationen. Und seine Liebe bringt alles wieder ins rechte Lot. Jesus Christus ist der Herr. Preis und Ehre sei dir. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Danke, Herr.